Willkommen zu unserem Podcast aus dem Pflegekästchen. Schön, dass ihr reinhört. Hier geben wir euch einen echten Blick hinter die Kulissen unserer täglichen Arbeit direkt aus der Notaufnahme. Ob akute Krisen, langfristige Begleitung, medizinische Versorgung oder einfach mal ein offenes Ohr. Wir sind für die Menschen da, die unsere Unterstützung brauchen, kompetent, engagiert und mit viel Herz. In diesem Podcast erzählen wir euch, was bei uns wirklich passiert, wie wir arbeiten, was uns antreibt und welche Geschichten uns bewegen. Mal ernst, mal mit einem Augenzwinkern, aber immer ehrlich und nah dran. Also, Kopfhörer rein und kommt mit auf die Reise durch unseren spannenden Alltag. Tja, und ich habe zwei Gäste hier bei mir sitzen, direkt aus der Notaufnahme. Das ist einmal die Bianca und das ist der Dennis. Und vielleicht könnt ihr beiden euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Bianca, wir fangen mal mit dir an.
Ja, ich bin Bianca Tschuck, bin seit 2003 in der Notaufnahme des EVKs, seit 5 Jahren pflegerische Leitung des Bereichs.
Ja, Dennis, dann stell du dich auch einmal ganz kurz vor für unsere Zuhörer.
Genau, moin, ich bin der Dennis, ich bin 29 Jahre alt, arbeite seit mittlerweile 6 Jahren in der Notaufnahme, seit ungefähr einem Jahr arbeite ich im EVK Mettmann.
Ja, das hört sich doch gut an. Bianca, ich höre immer wieder mal in der Ambulanz von Patienten und Patientinnen, wir müssen so lange da warten. Auch selber habe ich das auch schon mal erlebt, dass man lange warten muss. Warum müssen denn eigentlich unsere Patienten so lange warten?
Ja, warten in der Notaufnahme ist ein Riesenthema. Die Patienten sehen nicht, was hinter den Kulissen passiert, dass innerhalb der Wartezeit Labor ausgewertet wird. Das dauert manchmal 1,5 Stunden. Es wird ein Röntgenbild angefertigt, es läuft eine CT-Untersuchung. Das sind alles Untersuchungen, die der Hausarzt, der Niedergelassene, innerhalb von mehreren Wochen erst durchkriegt. Und wir versuchen das halt in den 4-5 Stunden Aufenthalt des Patienten in der Notaufnahme durchzukriegen. Die Patienten warten ja nicht die ganze Zeit darauf, dass irgendwas passiert, sondern in der Zeit ist ja schon unheimlich viel passiert. Das wird von den Patienten aber oft ausgeblendet.
Jetzt sitze ich ja da und warte so ein bisschen. Und jetzt gibt es ja auch dieses Wort, was ja so ein bisschen neudeutsch wieder ist, triagieren. Dennis, warum dauert das denn manchmal so lang, dass ein Patient dort sitzt? Hat schon seit 5 Wochen hat er Rückenschmerzen und kommt dann mal ins Krankenhaus an einem Sonntag und sitzen noch draußen 30 andere Patienten. Warum triagieren wir jetzt hier an der Stelle?
Genau, also die Triagierung, MTS, auch genannt Manchester Triage System, ist essentiell für die Notaufnahme, weil es halt wirklich darum geht, zu filtern nach Dringlichkeit. Also es gilt natürlich nicht in der Notaufnahme, der zuerst kommt, der ist auch als erstes dran, sondern wir rufen uns jeden einzelnen Patienten rein, erheben Vitalzeichen, hören uns die Anamnese an und checken dann im PC, im System, wie lange kann dieser Mensch warten, bis der erste Arztkontakt erfolgen sollte. Das kann je nach Dringlichkeit auch schon mal 90 Minuten dauern, bis der Arzt ihn anguckt.
Okay, das ist natürlich eine lange Zeit und dann fängt auch erst die Untersuchung an. Ja, und dann im späteren Verlauf, denke ich auch mal, wird es dann wahrscheinlich auch zu längeren Wartezeiten kommen. Weil jetzt kommen wir auch mal zu einer anderen Geschichte. Schockraum, den habt ihr ja auch noch immer zwischendurch mit zu begleiten. Und wahrscheinlich nicht nur den Schockraum, sondern auch noch andere Bereiche. Bianca, erzähl doch einfach mal, welche Bereiche ihr denn letztendlich hier noch im Krankenhaus alle mit abdecken müsst.
Ja gut, der Schockraum steht ganz klar im Fokus. Da sind auf jeden Fall mehrere Leute dann gebunden, wenn ein Patient angekündigt ist. Das kann 1/2 Stunde dauern, das kann aber auch bis zu 2 Stunden gehen. Heißt nicht, dass vorne in der Notaufnahme dann der Laden stillsteht. Also es gibt schon noch Mitarbeiter, die dann da weiterarbeiten, aber entscheidungsfähige Personen, die sind dann vielleicht gerade im Schockraum gebunden, auf die muss man dann halt warten, um einen Patienten zu entlassen. Müssen wir im Hintergrund ja auch noch die ganzen Fahrten machen. Wir müssen die Patienten zum Röntgen bringen, zum CT bringen, wir müssen Labor wegbringen. Wir müssen den Rettungsdienst annehmen, was für die Patienten im Wartebereich nicht wirklich ersichtlich ist.
Und da sehe ich ja auch manchmal mehrere Rettungswagen hintereinander stehen.
Klar, es sind Krankenhäuser geschlossen worden in Hahn und Rating. Das haben wir schon zu spüren gekriegt. Die Patientenzahlen sind hochgekommen, ja.
Ja. Und Dennis, wie ist denn so auch die Zusammenarbeit dann mit den anderen Kollegen, mit den anderen Fachdisziplinen? Gehen wir jetzt mal einfach mal über den Schockraum und dann auch vielleicht auch hinterher in das Behandlungszimmer. Wie ist da eure Zusammenarbeit?
Ja, da ist die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig natürlich. Es geht ums Wohlsein des Patienten. Da muss das schon alles gut funktionieren, wie eine geölte Maschine. Man muss nicht alles immer können. Es ist gut zu wissen im Hinterkopf, man hat ein effektives und potentes Team hinter sich, was dann natürlich auch eingreift. Gut zu wissen ist es natürlich, wenn man seinen Arbeitsplatz gut kennt, damit man halt überall schnell hinkommt, sich die Sachen holen kann. Die Arbeit zwischen dem Rettungsdienst und der Krankenpflege in der Notaufnahme ist auch sehr wichtig, was jetzt zum Beispiel Übergaben angeht, dass das natürlich gut läuft, damit man ein erstes gutes Bild vom Patienten hat, damit man auch unter anderem da auch die Triage natürlich machen kann. Es geht nicht nur vorne bei uns im Kabuff die Triage, sondern auch natürlich über den Rettungsdienst, ja.
Ja, und da sind ja wahrscheinlich auch, Bianca, die Arbeit für jeden Einzelnen, die ist ja wahrscheinlich auch dort abgestellt. Das heißt also, da wird ja ein Anästhesie mit dabei sein, es wird ein Chirurg mit dabei sein, ein Internist und so weiter, wenn wir einen Schockraum bekommen. Jeder hat ja seine Aufgabe. Es macht ja keiner was seine Kompetenz überschreitet, oder?
Genau, also der Schockraum wird ja im Bestfall über das Voranmeldetelefon angekündigt und dann lösen wir den Alarm aus. Und wir treffen uns im Bestfall vor Ankunft des Patienten, dann wird der Schockraumleader benannt und die Aufgaben im Team verteilt. Ne? Dass die Intensivpflegekraft das EKG ableitet, die ZNA den Patienten administriert und triagiert, wer die Laborentnahme macht, also da gibt es schon ganz klare Aufgabenverteilungen, die im Vorfeld besprochen werden.
Jetzt kann ja auch so ein Schockraum mal richtig lange dauern und man braucht natürlich dann auch eine Manpower. Wie geht ihr denn dann hinterher mit den Patienten, die draußen warten und mit Angehörigen um? Da stelle ich mir manchmal sehr schwierig vor, dass sie da auch relativ ungeduldig sind, sehen vielleicht auch keinen gerade in der Nähe, die sich da um einen kümmern. Wie versucht ihr mit der Situation umzugehen?
Na gut, man versucht es halt zu erklären, dass gerade ein lebensbedrohlich Erkrankter im Schockraum ist, um dessen Leben wir gekämpft haben. Viele haben Verständnis dafür und der Ärger ist gebannt bei denen, aber es gibt auch andere Patienten, die ja dann den Husten, Schnupfen, die Halsschmerzen, die sie seit ein paar Tagen haben, dringlicher sehen als die Versorgung des Patienten im Schockraum. Also das kommt leider auch vor.
Also Dennis, da habt ihr dann schon ein bisschen Kommunikationsaustausch mit den Patienten, die dann etwas ungeduldiger sind, ja?
Das kann auch ab und zu schon mal hitziger werden, auf jeden Fall. Man muss dabei natürlich beachten, man sollte möglichst ruhig und nett sein. Das funktioniert nicht immer. Ich muss auch ehrlich sagen, die Arbeit in der Notaufnahme, die macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Aber diese Frage, wie lange dauert es denn? Oder ich bin schon seit x Stunden hier, die triggert mich dann auch ein bisschen manchmal, dass ich mich da doch zurückhalten muss. Aber Dringlichkeit geht halt einfach vor, ne?
Ja, das glaube ich, dass das relativ nervend ist. Habt ihr denn da auch irgendwelche Strategien, wie ihr da umgeht mit ungeduldigen Patienten? Oder gibt es immer eine einzige Antwort?
Also im Bestfall wird ja im Vorfeld informiert, was jetzt der Ablauf ist, was jetzt in der Zeit im Hintergrund läuft. Wie gesagt, schon die Laboruntersuchung, dass das allein schon etwas dauert. Die Patienten sind, denke ich, zufriedener, wenn man die vorab informiert, dass es zu Wartezeiten kommt. Immer wieder zwischendurch vielleicht informiert, dass sich die Wartezeit nochmal verzögert oder dass ein Schockraum gekommen ist. Ich denke, Kommunikation ist da ein sehr wichtiger Faktor. Oder auch, dass man die Patienten, die man vom Wartebereich schon in den Behandlungsraum geholt hat, was ja auch nicht heißt, dass es dann zeitnah weitergeht, ne, sondern der Arzt ist dann doch verhindert und es kann dann vielleicht doch nochmal 30, 45 Minuten dauern, dass man auch die Patienten in den Räumen nicht vergisst und nochmal durchgeht, fragt, ob sie eine Schmerzmedikation haben wollen, ob sie was zu trinken haben wollen. Also ich denke, die Kommunikation mit dem Patienten ist wichtig und immer dieses Zwischeninformieren. Mhm. Dann sind viele schon besänftigt.
Okay. Genau, da ist meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres als einen Patienten, der keine Ahnung hat, was jetzt abgeht in der Notaufnahme, wie die Abläufe sind. Das heißt, wenn man den Patienten die Vitalzeichen gemessen hat, EKG geschrieben hat, Blut abgenommen hat, dann informiert, okay, so und so läuft es jetzt, das Blut dauert mindestens anderthalb Stunden, dann kann man die auch wieder in den Wartebereich reinsetzen. Man kann natürlich gegebenenfalls auch noch ein Schmerzmittel anbringen, wenn die Patienten das möchten. Aber wenn die dann halt schon im Wartebereich sitzen und wissen, okay, es läuft jetzt was, dann kann man schon diesen ganzen Fragen, wie lange es denn jetzt dauert, auf jeden Fall vorbeugen.
Jetzt hattet ihr ja mal eben gesagt, man muss viel Geduld aufbringen. Woher nimmt ihr denn dann auch diese Energie für diesen Beruf, dass ihr das ja mit aller Konsequenz dann eben auch so macht? Und Dennis, du hast das ja eben gesagt, du hast da unheimlich viel Spaß dran. Nur diese Dinge sind halt so, die dich dann ab und zu mal auch ein bisschen ja nerven. Aber die Energie, wo nimmst du die dann her?
Ich denke, ich nehme die Energie einfach davon, dass es mir halt wirklich viel Spaß macht, mit den unterschiedlichen Patienten zu arbeiten. Generell sollte man jeden Patienten, so lächerlich es auch ist manchmal, womit sie sich vorstellen, erstmal ernst nehmen. Ja, und man kann sich natürlich auch seine eigenen Gedanken machen, was könnte dieser Mensch jetzt haben, was kann ich schon mal in die Wege leiten, damit man da ein bisschen vorarbeiten kann. Und das gibt mir die Energie. Also aktiv mitarbeiten, mitdenken, das, ja.
Ich glaube, das ist auch ein guter Stichpunkt, jeden Patienten ernst nehmen, weil ich glaube, es kann auch mal, wo man vielleicht mal sagt, oh Mensch, der simuliert nur, könnte wahrscheinlich auch mal was, ich nehme jetzt einfach mal einen jüngeren Patienten, vielleicht möchte einfach nur eine AU haben, aber das könnte ein Simulant sein. Also ihr, Bianca, nehmt das schon alles sehr, sehr ernst, auch jeden Einzelnen, und da fahrt ihr dann das volle Programm, oder?
Genau, also ich sag mal, die Patienten kommen ja nicht aus Spaß in die Notaufnahme. Die haben für sich ein persönliches Problem, haben Sorge, dass irgendwas mit der Gesundheit ist, irgendwas Lebensbedrohliches. Die können sich selber nicht mehr wirklich einschätzen. Dann googeln sie vielleicht im Internet nach Symptomen. Da kommen natürlich als erstes die schlimmsten Sachen, die angezeigt werden. Die sind halt in großer Sorge. Auch wenn das für uns sich jetzt banal anhört, weswegen der Patient sich vorstellt, aber für den Patienten ist das besorgniserregend. Also wir sollten schon ernst genommen werden.
Ich glaube ja auch, deswegen bekommen wir wahrscheinlich auch immer mehr Patienten in die Ambulanz, weil durch eine KI oder das Internet, wo man alles nachlesen kann, wird man natürlich auch direkt 10 Diagnosen haben und denkt dann, oh mein Gott, früher hast du halt gesagt, naja, ich habe einen Schmerz in der rechten Hand. Und jetzt wird viel verwechselt, vielleicht auch mit dem Herzinfarkt, der aber dann auch irgendwie irgendwann links ausstrahlt. Kann es vielleicht auch deswegen Grund sein, warum dann eben auch ganz viele Patienten hier auftauchen im Krankenhaus und dann doch nicht eher zum Hausarzt gehen, Dennis?
Das ist ein ganz fundamentales Problem. Also das finde ich, meiner Meinung nach, müsste man auf jeden Fall schon vorher mal in der Schule eventuell aufklären, dass man nicht wegen jedem kleinen Pups in die Notaufnahme rennen muss, sondern gut, da gehört auch immer gewisses medizinisches Wissen dazu, dass man sich halt einschätzen kann, muss ich damit jetzt in die Notaufnahme oder nicht? Also die Rückenschmerzen seit 5 Wochen, wenn der Patient dann morgens um 3 Uhr auftaucht, schwierig, schwierig, ja.
Aber das ist, glaube ich, die heutige Gesellschaft, ne? Also man will Informationen haben, man googelt, man hat irgendein Wehwehchen, man will sofort wissen, was es ist. Mhm. Und wenn es dann um 3 Uhr nachts ist, weil man da gerade Zeit hat oder weil man sich beim Drehen doch irgendwie gemerkt hat, dass der Rücken mehr schmerzt als gestern, die wollen das sofort abgeklärt haben. Heutzutage ist das halt so, ne? Man hat was und man hat Rundum-Service und das wird halt im Gesundheitssystem ja auch so missbraucht manchmal, ne?
Geht halt schneller in der Notaufnahme meistens.
Gibt's denn da auch Erinnerungen, besondere Erinnerungen, die ihr an 1, 2 Patienten habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist ja wirklich witzig oder das hat mich erstaunt, das macht mich fassungslos. Vielleicht habt ihr da mal so ein Anekdötchen, was ihr uns gerne erzählen wollt aus der Ambulanz?
Ja, da muss ich nicht allzu weit zurückdenken. Das ist letzten Monat passiert. Da kam ein Herr mit dem Rettungswagen mit abdominellen Beschwerden. Dieser Herr ist dann von der Rettungsdiensttrage erstmal zur Toilette gegangen. Währenddessen habe ich ihn eingelesen. Als er dann zurück ins Zimmer gegangen ist und ich da hingekommen bin, hing er quasi schon über dem Waschbecken und sagte, er hat starke Thorakalle-Schmerzen. Dann habe ich natürlich sofort Vitalzeichen gemessen und das EKG angelegt. Und auf dem EKG, durch Erfahrung auch, habe ich halt auch schon gesehen, okay, da müssen wir jetzt was schneller handeln. Und innerhalb von Minuten ist dieser Mensch tatsächlich dann ins Kammerflimmern gegangen, während ich live dabei stand. Das war, hört sich makaber an, aber war ziemlich faszinierend. Umso besser fand ich es dann, wie schnell wir diesen Menschen doch tatsächlich retten konnten. Und das Beste daran war, am nächsten Tag habe ich erfahren, dass der Patient auf der Intensivstation bereits am Patientenbett saß und lecker frühstücken konnte.
Ja, super.
Also den haben wir wortwörtlich gerettet.
Ja. Also super interessant, habt ihr wahrscheinlich den Defi ausgepackt und...
Genau, wir haben direkt den Notfallwagen daneben gepackt, okay. Haben die Patches draufgeklebt und haben den Menschen reanimiert und auch 2-mal schocken müssen, ja.
Okay, ja, beeindruckend. Bianca?
Ja, ich habe ein banales Beispiel. Patientin ist schon mehrere Jahre her, sehr aufgeregt, stellt sich in der Notaufnahme vor, sie hätte seit dem Mittag, als sie auf Toilette war, hat sie gesehen, dass sie ganz blaue Beine hat. Das kam mir schon komisch vor, weil beide Beine blau. Ne? Was ist da passiert? Und ich hatte die Patientin gebeten, dann die Hose bitte einmal auszuziehen. Hab geguckt und hab mir gedacht, das sieht irgendwie künstlich aus. Also das sieht jetzt nicht nach einem Gefäßverschluss aus oder so. Und hab die Patientin halt auch befragt, hab mir einen Tupfer genommen mit Desinfektionsmittel und hab da mal ein bisschen über die Haut geschrubbt. Und ja, nach näherem Reden ist dann rausgekommen, dass sie eine neue Jeans hatte, die sie noch nicht in der Waschmaschine hatte, die dann halt die Beine blau gefärbt hat. Der war das auch sehr unangenehm, die hat sich tausendmal bedankt und war dann auch schnell wieder aus der Notaufnahme raus. Aber das sind dann halt auch so Geschichten, wo ich mir denke, das hätte man vielleicht zu Hause auch schon vorher gucken können.
Ich hatte auch mal von einer Geschichte gehört, dass eine Patientin zu lange im Wartebereich gesessen hat, ist nach Hause gegangen, hat den RTW gerufen und ist dann von hinten rum reingekommen. Ist das richtig? Ist einer von euch live dabei gewesen?
Das ist tatsächlich schon ein paar Mal passiert.
Ah, okay.
Es dauert zu lang, Patienten warten im Wartebereich. Ist letztens auch passiert, die gehen vors Krankenhaus, rufen sich dann einen Rettungswagen, kommen hintenrum über die Liegendanfahrt. Blöderweise kannte der Mitarbeiter die Patientin ja, weil er sie triagiert hatte. Und dann ist sie direkt mit dem Rettungsdienst wieder in den Wartebereich gesetzt worden. Also das ist ein Trugschluss. Ich komme im Rettungsdienst und ich werde sofort behandelt. Auch also, der Rettungsdienst wird triagiert und wenn es nichts Dringliches ist,
kommt auch dieser Patient wieder in den Wartebereich oder wird nicht halt so schnell behandelt.
Genau.
Ja, vielen Dank für die Einblicke und für die Anekdötchen, die er mir gerade erzählt hat. Aber auch, wie wichtig das ist, auch da an einer gewissen Stelle schnell zu reagieren, Dennis. Also das ist ja auch schon hinterher, glaube ich, ein wirklich gutes Gefühl, wenn ein Mensch dann, man erkundigt sich nochmal und der Mensch sitzt am nächsten Tag froh lächelnd auf der Bettkante und man hat ihm quasi das Leben gerettet.
Definitiv.
Wenn du nicht dabei gewesen wärst, wäre wahrscheinlich, hätte da gelegen und es wäre vielleicht anders ausgegangen. Ja, vielen Dank nochmal für die netten Anekdötchen, die ihr uns erzählt habt. Und Dennis auch, ne, wenn du jetzt da so schnell reagiert hast, das ist ja schon schön, dass man da im Patientenleben gerettet hat und du dich dann auch hinterher nochmal informiert hast auf der Intensivstation, wie geht es eigentlich meinem Patienten? Also da merkt man ja schon, dass man ja auch mit Herz und Seele mit dabei ist und dieser Mensch dann auch da tatsächlich frühstückt und wärst du nicht da gewesen, wäre es eventuell anders gegangen und ich glaube, das ist ja auch nochmal, was einem dann Energie gibt und was einem dann zeigt, warum man gerne diesen Beruf macht. Ja, jetzt haben wir natürlich sehr viel über Wartezeiten und über die Ambulanz gesprochen. Wie könnte man das denn eventuell noch ein bisschen verbessern oder gibt es eventuell schon Pläne, Bianca, für die Ambulanz, wie man eventuell diese Unzufriedenheit der Patienten, wie man das eventuell ein wenig auflockern könnte?
Zukunftsmusik wäre so ein Wartebereichsmonitor, weil uns ganz ehrlich in dringlichen Situationen die Zeit fehlt, in den Wartebereich zu gehen und zu informieren. Na, da wäre denkbar so ein Wartebereichsmonitor, wo die ZNA, die Räumlichkeiten abgebildet sind, wie viele Patienten in der Warteschleife sind, wie viele Patienten sich in den Räumen aufhalten. Unten kann man einen Einspieler abspielen, Schockraumalarm, oder was auch immer man da einprogrammiert.
Also wird das Ganze auch ein bisschen für die Wartenden, wird das transparenter werden?
Genau, weil der Wartebereich ist ja schon, was ja auch gut so ist, ziemlich abgeschnitten vom Geschehen. Und die kriegen halt wirklich nichts mit, wenn sie da sitzen. Die gucken halt vor die Türen der Behandlungszimmer und hoffen, dass jeden Moment einer aufgeht und sie aufgerufen werden.
Ne? Ja, klar.
Und so haben sie zumindest eine räumliche Übersicht. Ich denke, das wäre schon für die Patienten transparenter.
Genau, ganz wichtig ist natürlich auch noch das größere Verständnis. Es läuft immer was in der Notaufnahme. Diagnostik braucht seine Zeit. Man möchte ja auch am Ende, dass es gut und richtig gemacht wird. Das braucht halt einfach seine Zeit. Und ja, letztendlich wünsche ich mir einfach auch mehr angebrachte Dankbarkeit. Das heißt jetzt nicht, dass wir 14 Tafeln Merci-Schokolade geschenkt bekommen brauchen, sondern einfach ein ehrlich gemeintes Dankeschön. Habt ihr gut gemacht. Schönen Tag noch.
Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr bei mir gewesen seid. Und unsere nächste Folge geht um die Pflege auf der Station. Und wir machen so ein bisschen Geriatrie und Palliativmedizin. Wird bestimmt spannend. Hört wieder rein. Kommt vorbei. Bis zum nächsten Mal.